Wunderbar. Wir dürfen wieder diesem Lamm Ehre und Anbetung bringen und wir dürfen über dieses Lamm nachdenken. Dazu möchten wir unsere Bibeln öffnen im Johannesevangelium, Kapitel 1, immer noch Kapitel 1. Also der Herr hat uns hier viel aufzudecken. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Und zwar, warum glaubst du persönlich? Was ist der Grund, warum du glaubst? Nicht, warum irgendjemand glaubt, sondern du. Warum glaubst du, wenn du diese Frage jetzt öffentlich beantworten müsstest, wenn ich jetzt das Mikrofon hier hinstelle und sage, hier, bitteschön, machen wir mal so eine Kette, fangen wir vielleicht von hinten oder von vorne an und dann gehen wir mal durch die Reihen und dann jeder dürfte diese Frage beantworten, warum glaubst du? Welche eine Antwort würdest du geben, warum du glaubst? Ich denke, dass einige sagen würden, okay, ich glaube, weil ja, ich bin so erzogen. Ja, ich kam in eine Familie, da waren Eltern, da waren Großeltern und sie haben mir das Evangelium so erzählt und ich habe das so abgenommen. Ja, ich habe das so als wahr angesehen und darum glaube ich. Ich denke, wenn wir aber ein bisschen mehr darüber nachdenken würden, mit dir zusammen, so würdest du mit einverstanden sein, wie es in Psalm 117 steht. Psalm 117, Vers 2. So. Denn seine Gnade hat mich überwältigt. Der Grund ist, warum ich glaube, denn seine Gnade hat mich überwältigt. Das musste ich beantworten, wo ich über diese Frage nachdachte, warum ich glaube. Seine Gnade hat mich überwältigt. Es war die überwältigende Gnade Gottes. Darum glaube ich. Natürlich gibt es auch noch andere Gründe, die man hinzufügen müsste, warum wir glauben. Und diesen Grund finden wir auch hier. Natürlich finden wir auch diese überwältigende Gnade Gottes hier in unserem Text, den wir vor uns haben. Aber wir finden auch einen Zeugen. Einen Zeugen, das ist ebenfalls ein Grund, warum du und ich glauben. Wisst ihr, diese Woche, ich glaube, das war sogar gestern, da kommt Joel ins Haus rein, unser Jüngster, und verkündigt ganz laut, ich habe auf dem Trampolin ein Salto gemacht, ein richtiges Salto und ich bin richtig aufgekommen. Und ich konnte die Hand heben und sagen, jawohl, er hat's gemacht, er hat auch einen Zeugen. Ja? Ich war dabei, ich hab's gesehen, ich kann's bezeugen, ich kann sein Bekenntnis bezeugen. Ich kann ein Fundament drunterlegen, das war so, ich hab's gesehen. Und das ist, was wir hier im Text wiederfinden. Wir haben einen Mann hier, einen Propheten, einen Mann Gottes, der uns als Zeuge auftritt und das Fundament legt für den Glauben an den wahren Jesus Christus. Du darfst zurückgehen und wenn du dir die Frage stellst, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Denn Tausende, Millionen von Leuten glauben nicht. Hier hast du einen Zeugen, der dir die Botschaft darlegt, warum du glauben sollst. So, ich glaube, ich ziehe meinen Sakko aus. Danke. Es war hier gleich alles nass, aber so. Ich meine, das ist auch sonst nass. Deswegen ziehe ich eigentlich den Sakko an. Okay, wir wollen den Text lesen. Und ich möchte mit euch nochmals den Text von Vers 29 bis 34 lesen. So, jetzt verhab ich mich hier noch. Ich lerne das hier wohl nie. Also, von Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ihr Lieben, nochmal kurz zur Wiederholung. Wir haben hier, was Johannes uns hier weitergibt, von Vers 19 bis Kapitel 2, Vers 12, sind 6 Tage. 6 Tage, die Johannes hier rausgreift und uns beschreibt. 3 von diesen 6 Tagen sind mit Johannes dem Täufer, wo Johannes der Täufer am ersten Tag Menschen empfängt, die vom Synedrium zu ihm geschickt werden und Fragen stellen über ihn. Und er ihnen die Botschaft gibt: Hört zu, Jesus ist in eurer Mitte. Vers 26. Aber mitten unter euch steht einer. Das war die Botschaft. Leute, dieser Jesus ist hier. Hört, er ist mitten unter euch. Das war am ersten Tag. Am zweiten Tag spricht er zu der Volksmenge und offenbart Jesus ihnen und sagt: Seht auf ihn. Leute, betrachtet ihn. Und dann malt er ihn, diesen Jesus, aus, wen sie wirklich betrachten sollen. Dann am nächsten Tag, das ist eigentlich, was ich alles letztes Mal schon bedecken wollte, und am nächsten Tag, dazu kommen wir auch erst nächste Mal, da sagt er zu seinen Jüngern, nicht mehr zu der Volksmenge, nicht mehr zu den Pharisäern und sonstigen Leuten, die ihm feindlich gesinnt waren, sondern zu seinen Jüngern: Folgt ihm. Und am Tag danach, also am gleichen Tag, noch am dritten Tag, wo Johannes sie wegschickt, kommen sie zu Jesus, verbringen einen Tag mit Jesus. Am nächsten Tag, das ist Tag 4, wollen sie nach Galiläa gehen. Jesus will nach Galiläa gehen und er sagt, kommt mit zu den Jüngern und holt noch einen Jünger, beruft noch einen Jünger zu sich. Und am 5. Tag sind sie unterwegs. Und am Tag 6 seid ihr im Kapitel 2, da ist die Hochzeit zu Kana. Also wenn man das richtig alles positioniert, dann fängt dieser Tag, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer also zu Jesus kommen, dann war das der Sonntag und es geht hin bis zu dem Freitag. Und noch einmal, das hat jetzt nichts damit zu tun, das ist nicht diese Zeit, wo Jesus getauft wurde, sondern diese 6 Tage, die Johannes beschreibt, ist bereits ungefähr 1,5 Monate später nach Jesu Taufe. Jesus wurde vor 1,5 Monaten getauft, er geht in die Wüste und jetzt wird er gleich zurückkommen. Jetzt kommt er an diesem zweiten Tag, dritten Tag, ist er wieder da, 1,5 Monate später nach seiner Taufe. Ihr Lieben, und jetzt sieht Johannes ihn und sagt zu den Leuten: Seht das Lamm. Und wir haben letzte Mal das betrachtet, um zu sehen, was verstanden die Leute darunter. Seht das Lamm. Die Menschen damals konnten nichts anders verstehen als das, was sie und wie sie geprägt waren durch die Zeit hindurch. Und ich hatte letzte Mal aufgezeigt, dass ihr Verständnis von diesem Bild, weil es war ja eine bildliche Rede, da kam ja nicht tatsächlich ein Lamm, sondern Johannes hat eine bildliche Rede gebraucht und hat gesagt: Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt, das die Sünde der Welt wegträgt. Gebrauchte ein Bild, Und so wie sie das Bild des Lammes verstanden haben, so verstanden sie jetzt Jesus. Und ihr Verständnis war gebunden an die Opferungen. Und in jedem Opferbild haben wir einen etwas anderen Charakterzug, ein etwas anderes Bild von Jesus. Darum haben wir so viele verschiedene Opfergaben, um das Bild Jesu wirklich so gut wie möglich zu beschreiben. Dass wenn es zu diesem Zeitpunkt kommt, dass Johannes ausruft und sagt, seht das Lamm, dass man sich in allen Hinsichten ausmalen kann, was das bedeutet. Also wir betrachteten die Feueropfer. Zu den Feueropfern gehörte das Brandopfer und das Speise- und Trankopfer. Das waren Opfer, die nicht direkt Sünden zugedeckt haben, sondern es waren Opfer, die Stellvertretung aufgezeigt haben, die volle Hingabe hingezeigt haben und das Gott Wohlgefällige. Ganz besonders, wenn ihr nimmt das Speis- und Trankopfer. Wisst ihr, aus was es bestand? Wer könnte es mir aufzählen? Aus was bestand das Speis- oder Trankopfer? Bleiben wir beim Speisopfer. Wisst ihr, was dazu gehörte? Es war feinstes Mehl, das heißt, das Mehl, das nochmal gemahlen wurde, das wurde dann geopfert. Dazu gehörte Weihrauch, dazu gehörte Öl. Wenn es in einer Backform, also schon gebacken war, dann gehörte dazu, also oder besser gesagt, gehörte nicht dazu, durfte nicht dazu gehören, Sauerteig. Und zwar, es durfte nicht gesäuert sein und es musste Salz haben. Und jedes von diesen kleinen Details hat ein Bild in sich, das sofort hinweist auf die Reinheit, das Mehl, das nochmal gemahlen werden musste, auf die Reinheit des Lammes, des Messias, auf den Weihrauch, der einen lieblichen Geruch verbreitet hat. Stellt euch vor, Blut in der Hitze. Wo sind die Mediziner? Wie riecht Blut nach einiger Zeit, wenn du Blut lassen würdest? Haben wir hier Metzger? Ich weiß hier, wo ist der? Timo. Wie riecht das nach einiger Zeit? Und wisst ihr was, in einem heißen Land, ihr wisst ja, wo Israel ist, da wird jeden Tag geopfert. Und siehe da, der Gestank würde widerlich sein. Und hier kommt der Weihrauch, der alles übertönt, der es angenehm macht. Und wieder hast du ein Bild Christi in diesen Opferungen, in der Hingabe des Christus, der den ganzen Mief und Gestank unseres ganzen Lebens, unserer Sünde zudeckt und einen angenehmen Geruch verbreitet. Gott wohlgefällig und so weiter. Ich will gar nicht tief in diese Opfer hineingehen, aber das waren Bilder, die sie geprägt haben, Tag für Tag. Wisst ihr, dass das Brandopfer morgens und abends dargebracht wurde und es war ein Bild der Hingabe? Und in diesem gleichen Sinn haben sie es ständig gesehen, die Hingabe an Gott, morgens und abends, ständig, jeden Tag aufs Neue, die Hingabe an Gott, die völlige Hingabe an Gott. Als nächstes das Schlachtopfer. Ja, dazu gehören das Sündopfer und auch das Schuldopfer. Und sie waren von zwei Teilen gekennzeichnet. Das eine Teil von dem, der geopfert hat, der das Tier gebracht hat, der seine Hand auf das Tier gelegt hat, der sich mit dem Tier verbündet hat, der seine Sünden auf das Tier gelegt hat und das Tier geschächtet hat, und die andere Seite der Priester, der dann das Blut genommen hat, an den Altar getan hat, und auch die angeordneten Stücke, das Fett geopfert hat und somit Sühnung vollbracht hat. Also, dass dieses Opfer, was auch bezeichnet wird einfach als Schlachtopfer, ja, weil da Tiere wirklich geschlachtet wurden, dazu gehören das Sünd- und das Schuldopfer, was weist es hin auf Christus? Welch ein Bild wurde in den Leuten geprägt? Und zwar ein Bild, das jede Sünde Sühnung benötigt. das wurde eingeprägt durch diese Opferung, durch dieses Lamm, das da gebracht wurde, dass jede Sünde Sühnung benötigt. 3. Mose Kapitel 5, Vers 15, wenn eine Seele eine Veruntreuung begangen und sich aus Versehen, stellt euch vor, Sachen, die man aus Versehen getan hat. Wir würden heute sagen, hey, das war aus Versehen. Lass Gras drüber wachsen. Ja? Lass mich in Ruhe. Also mach jetzt nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Das war aus Versehen. Leute, wenn sie das Lamm sahen, wenn Johannes ihnen das Lamm vorstellt, dann wussten sie, womit das zu tun hat. Jede Sünde musste gesühnt werden, auch die aus Versehen geschehen ist. 3. Mose 5, Vers 17, ein bisschen weiter. Und wenn eine Seele sündigt und irgendetwas von all dem tut, was Jahwe verboten hat und man was man nicht tun soll, auch wenn sie es nicht gewusst hat, so ist sie doch schuldig und trägt ihre Schuld. Also aus Versehen oder nicht gewusst, alles musste gesühnt werden. Zweitens, jede Sünde musste gesühnt werden, benötigte Sühnung mit Gott. Auch wenn diese Sünde auch nichts direkt mit Gott zu tun hatte, jede Sünde benötigte Sühnung mit Gott. Die Sache musste mit Gott in Reinheit gebracht werden. Auch wenn du deinen Nachbar irgendwie beleidigt hast oder dich an ihm gesündigt hast. 3. Mose Kapitel 5 ebenso, Vers 19. Dem Menschen, also hier, ich kürze das einfach ab, dem Menschen soll er nach seinem vollen Wert zurückerstatten und noch ein Fünftel dazugeben. Ja, wenn du dich gegenüber einem Menschen versündigt hast und ihm etwas geraubt hast oder sonst etwas genommen hast, ihm sollst du es zurückgeben plus das Fünffache. Ja, also nicht einfach nur hingehen, okay, ich opfere Gott, mach mir die Sinnflut, was mit dem Mann passiert ist. Mit dem Menschen soll es auch gut gemacht werden. Aber, jetzt wenn du im Text ein bisschen weitergehst, Vers 25, sein Schuldopfer aber soll er Jahwe bringen, zum Priester, einen makellosen Widerer von der Herde, Vers 26, und der Priester soll für ihn Sühnung erwirken vor Jahwe und es wird ihm vergeben werden. Also erstmal Sühnung mit dem Menschen, dass du dem Menschen das wieder erstattest und dann auch Gott. Also jede Sünde musste auch vor Gott gesühnt werden. Das andere, was dieses Opfer aufzeigt, ist, wisst ihr, es gibt keine billige Gnade. Gott vergibt nicht einfach. Das ist, was sie gelehrt haben über hunderte von Jahren. Es gibt keine billige Gnade. Gott kann dir nicht einfach sagen, ich liebe dich so sehr. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Okay, und darum vergebe ich dir. Gott zeigte ihnen durch das Lamm, durch die Opferung, es gibt keine billige Gnade. Es muss jemand sterben. Es gibt Tod dafür. Und auf der anderen Seite zeigte Gott ihnen, es gibt Gnade. Leute, es gibt Vergebung. Bei Gott gibt es Vergebung. Wenn du Mist gebaut hast, dann darfst du zu Gott hingehen, wenn du gesündigt hast. Und da gibt es Vergebung. Leute, durch das ganze Alte Testament war das diese Botschaft. Und, wie ich letztes Mal erwähnt habe, natürlich gab es in jedem dieser Opferungen Glaubensgehorsam, dass der Mensch daran glauben musste und aus Glauben diese Dinge machen. Dankopfer und Friedopfer, das habe ich auch letztes Mal nicht erwähnt. So wie die Brandopfer und Speisopfer, so waren auch die Dankopfer oder die Friedensopfer freiwillig. Es gab nur einmal ein Gebot an einem Tag des Jahres, wo man Dankopfer opfern musste. Und wisst ihr, wann es war? An Pfingsten. Warum? Weil das Dank- und das Friedensopfer den Schwerpunkt hat, es aufzuzeigen, dass da jetzt Sühnung mit Gott geschehen ist, dass da Frieden ist und dass du diesen Frieden genießt, dass ein Mensch, der mit Gott versöhnt worden ist, in diesem Frieden leben darf. Ein Bild des Friedens, der Gemeinschaft mit Gott, der Versöhnung. Und wisst ihr, warum es an Pfingsten ist? Weil das ist der letzte Schritt, da wo Gott den Heiligen Geist ausgießt und durch den Heiligen Geist Menschen versöhnt werden mit Gott, in Christus Jesus hineinplatziert werden, durch den Geist Gottes. Ab diesem Punkt ist Friede mit Gott und du kannst den Frieden mit Gott genießen. Bis zu diesem Punkt ist Gott dein Feind. Und es gibt keinen Frieden. Aber hier war das Heilsberg abgeschlossen. Ihr Lieben, das waren die Bilder des Lammes. Und das hat alles mit dem Lamm zu tun. Und wenn Johannes das vorstellt, seht, Leute, das Lamm Gottes, dann waren das die Bilder, die sie in Jesus sehen mussten. Das Passafest haben wir auch letztes Mal betrachtet. Ich jag nur schnell durch, um euch daran zu erinnern. Wiederum war es ein Glaubensgehorsam, das in diesem Passafest drin war. Und es war aber ein Bild des Gerichts. Ja. Ein klares Bild des Gerichts, was Gott gezeigt hat. Gott schüttet Gericht aus. Und es gibt eine Möglichkeit, diesem Gericht zu entfliehen. Und wir sind stehen geblieben beim Versöhnungstag. Und da möchte ich, das bis jetzt war Einleitung, sorry, bisschen lange. Am Versöhnungstag, ebenfalls einmal im Jahr. Und auch das sind wunderbare Bilder, die für sich sprechen. Diese einmal im Jahr Opfer durch diese einmalige Feste. Auch das hat alles ein Bild, was Gott ihnen gezeigt hat. Und hier an diesem Versöhnungstag, und eigentlich heißt es nicht der Versöhnungstag, also nicht, wisst ihr, wie es auf Hebräisch heißt? Yom Kippur, ich wollte gerade sagen, der kriegt eine Eins. Yom Kippur. Und eigentlich heißt es nicht Yom Kippur, sondern Yom Kippurim. Weil es der Versöhnungen heißt. Also nicht ein Fest der Versöhnung, sondern ein Fest der Versöhnungen. Gott hat hier ein Fest der Versöhnungen. Und als erstes zeigt er auf, wer wird versöhnt? Es wird der Priester versöhnt, weil er muss für sich opfern. Er muss für seine Familie opfern. Dann ist es Versöhnung für die Stiftshütte selbst, für den Altar, für alles, was dort geschah in der Umgebung und was verbunden war mit dem Opfer, musste gesühnt werden. Und dann geschah die Versöhnung des Volkes Gottes. Ja, nicht der Welt, sondern des Volkes Gottes. Also es war ein Fest der Versöhnungen des Priesters, der Stiftshütte und des Volkes Gottes. Und das hat alles wunderbare Bilder auf Christus. Lest Epheser Kapitel 2 und Kapitel 3, wo uns das aufgezeigt wird, warum es Yom Kippurim gab und diese Versöhnung des Lammes. Auch wir haben mehrere Versöhnungen. Wir haben Versöhnungen selbst in uns, dass du selbst Frieden hast in dir. Du hast Frieden bekommen untereinander. Juden und Heiden haben Frieden bekommen. Du hast Frieden bekommen mit Gott. Du bist versöhnt worden mit Gott. Und nicht nur das, du bist versöhnt worden mit der Engelwelt. Ja, das sagt Kolosserbrief. Ihr Lieben, es ist ein Tag der Versöhnungen. Deswegen haben wir so viele Opfer, weil es so viele Bilder gibt auf Christus, auf das Lamm, was es alles erfüllt. Also das Nächste, sehr wichtig, beim Yom Kippurim, bei diesem Tag der Versöhnung, wurden zwei Böcke genommen und wunderbare Bilder auf Jesus, diese zwei Böcke. Ich weiß, dass es hier verschiedene Meinungen gibt. Einige sagen, dass diese zwei Böcke, der eine Bock für Gott war und der andere Bock für Azazel. Und man sagt, für Azazel, das ist für den Teufel. Und für Gott, das ist halt für Jahwe, für den wahren Gott. Ihr Lieben, ich denke, dass beide Böcke nicht für den also für Gott waren und nicht der eine für Gott und der andere für Azazel. Ich bringe euch kurz die Geschichte in Erinnerung. Also diese zwei Böcke wurden ebenfalls an diesem Tag, bei diesem Tag der Versöhnung, zur Stiftshütte gebracht. Dann kam der Priester und da war eine Schüssel und da waren zwei Lose drin. Und in einem Los stand drauf für Jahwe und auf dem anderen Los stand für Azazel drauf. Und die beiden Lose waren identisch gleich. Und der Priester, der hohe Priester, kam jetzt zu diesem Becken oder was immer es war, wie es aussah, und hat ein Los genommen in eine Hand und das andere Los in die andere Hand. Und dann musste er es öffnen und das Los, wo stand für Jahwe, das wurde dann zum Altar gebracht. Der Priester legte beide Hände auf den Bock und sprach die Sünden des Volkes und legte die Sünden des ganzen Volkes Gottes auf diesen Bock. Und der Bock wurde geschächtet und so weiter. Der Bock für Azazel, auf Azazel hat der Priester die beiden Hände aufgelegt und hat die Sünden des Volkes auf den Bock für Azazel draufgelegt. Und dann wurde laut Geschichte noch ein Band von Kermesin auf die Hörner des Bockes gebunden und später, wo der Tempel stand, auf die Tür des Tempels. Und dieser Bock für Azazel wurde weggetrieben von einer Person in die Wüste, um zu zeigen, dass die Sünden, die auf diesen Azazel, auf diesen Bock gelegt wurden, dass sie weggetragen werden. Und meistens, damit der Bock auf jeden Fall nicht zurückkommt, stellt euch vor, deine Sünden werden auf den Bock gelegt und er kommt wieder zurück, das will keiner haben. So wurde meistens dafür gesorgt, dass dieser Bock nicht wieder zurückkommt. Irgendwo zum Felsen gebracht und ab, runter, damit er ja nicht zurückkommt. Ihr Lieben, wieder zu unserem Text. Johannes steht da und spricht: Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das ist, was ich letzte Mal erwähnt habe. Niemand von diesen Opfern konnte die Sünde wirklich hinwegnehmen. Das war nur der Vergleich mit der Visakarte. Es wurde nur bedeckt. Christus allein kann Sünden hinwegnehmen. Seht, dieses Wort, was hier Johannes gebraucht, haben wir im Neuen Testament erklärt durch Bilder, die uns buchstäblich diese beiden Dinge aufzeigen. Wie für diese beiden Böcke, der eine Bock wird getötet, auf ihn lastet auch die Sünde und er wird deswegen getötet, und der andere, auf den lastet die Sünde und er wird weggetrieben. Also diese zwei Bilder, das eine trägt die Sünde buchstäblich und stirbt dafür und der andere Bock trägt die Sünde und trägt sie weg. Guckt mal, mit zwei Bildern möchte ich euch das aufzeigen. In Matthäus 11, Vers 29, Matthäus 11, Vers 29 und Matthäus 9, Vers 6 haben wir dieses Bild, was Johannes hier gebraucht für siehe das Lamm Gottes, das die Sünde weg hinwegträgt, dass es bedeutet, sich darunter stellen. Nicht wegtragen, sondern sich darunter stellen. Also Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch. Genau das Gleiche, was er sagt hier, das Lamm Gottes, das hinwegträgt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das Bild von diesem Wort ist, sich darunter stellen. Es nehmen und es tragen. Das Gleiche in Matthäus 9, Vers 6. Damit ihr aber wisst, Matthäus 9, Vers 6, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh. Also etwas nehmen und etwas tragen, sich darunter stellen. Und ich denke, das sind die Gründe, warum auch im Alten Testament diese beiden Böcke ein klarer Hinweis sind auf Jesus und nicht, dass Azazel für den Teufel ist, sondern weil das korrekte Bild gezeigt werden muss. Der eine Bock trägt das. Aber dieses Wort bedeutet auch genauso wegtragen. Ein Beispiel aus Johannes 2, Vers 16. Johannes 2, Vers 16. Hier sehen wir das Bild des Wegtragen. Und zu den Taubenverkäufer sprach er: Schafft das weg von hier. Ihr wisst, Jesus kommt in den Tempel, da sind die Tempelverkäufer und sie haben ihr ganzes Zeug da und Jesus sagt ihnen: Schafft das Zeug von hier fort. Und genau das ist, was Johannes hier ihnen sagt. Leute, das Lamm Gottes, das die Sünden trägt und das die Sünden wegträgt. Das ist das Lamm, das Gott bereitet hat, das die Sünden wirklich wegträgt. Ich kann hier mit euch nicht anders wie nochmal zu Hebräer gehen. Hebräer Kapitel 10, um das hier aufzuzeigen. Das ist die Stelle, die mich eines Tages überwältigt hat, zu Gnadenlehre. Dieses Verständnis, hier liegt der Kern des Opfers, dass es ein für alle Mal weggetragen wurde. Also ich lese es. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüte hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern. Auf was zielt es hin? Was waren die alljährlichen Opfer? Das war hier der Versöhnungstag. Das war das Passafest. Ja, das waren die alljährlichen Opfer. Die anderen waren alltäglich. Er spricht jetzt hier, er hat den Versöhnungstag im Visier. Da, wo es einen Neuanfang gab. Jedes Jahr haben Leute gehofft, es gibt einen Tag, wo ich neu anfangen darf. Meine Schuld ist getilgt und ich habe einen Neuanfang. Ich darf wieder aufatmen. Das ist dieser Tag. Die alljährlichen Opfer. Alljährlichen Opfer, weiter. Die man immer wieder darbringt. Die, die Hinzutretenden niemals zu Vollendung, zu Vollkommenheit bringen. Und jetzt guckt auf das Argument im Vers 2. Hätte man sonst nicht aufgehört zu opfern, also Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten? Seht ihr das Argument des Schreibers? Er sagt, wenn es zu Vollendung, zu Vollkommenheit bringen würde, dann würden sie aufhören zu opfern. Der Charakter des Opfers ist einmalig, um wegzunehmen und vollkommen zu machen. Perfekt, vollkommen, geeignet, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und hier sagt er, Leute, das ist, was Jesus gemacht hat. Wenn die Opfer es könnten, dann würden sie nicht jedes Mal wiederholt werden müssen. Und dann würde ein Opfer es für immer erledigen. Aber Christus hat es gemacht. Vers 3. Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung. Eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Merken wir? Das ist dieses Hinwegnehmen, wo Johannes hinweist, das ist das Lamm Gottes. Das hat die Sünden hinweggenommen, getragen und weggetragen. Das ist das Lamm Gottes. Darum spricht er bei seinem Eintritt und so weiter. Wunderbarer Text. Aber das ist der Hinweis auf dieses Lamm Gottes, das die Sünden hinwegträgt. Und aus der Geschichte, das ist nicht in der Bibel, aber im Talmud. Der Talmud ist das Schreiben also der jüdischen Weisheit, wird berichtet, dass 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, und das würde genau auf die Zeit kommen, wo Jesus geopfert wurde, wird berichtet, dass wenn der Priester die Lose genommen hat für diese zwei Böcke, für den einen Bock für Jahwe und den anderen Bock für Azazel, kam das Los für Jahwe immer in der linken Hand des Priesters. Und das war immer ein Gedanke im Judentum und wir sehen das aus der Schrift hindurch, dass wenn etwas in der rechten Hand kommt, dann ist es richtig. Und ab diesem Zeitpunkt bis zur Zerstörung des Tempels, jedes Jahr, wenn das Tag der Versöhnungen gefeiert wurde, berichtet der Talmud, kam das Los für Jahwe beim Priester in der linken Hand. Und das Bändchen, was an die Tür des Tempels gehangen wurde, es war aus Karmesin. Wisst ihr, was Karmesin ist? Wisst, welche Farbe Karmesin hat? Rot. Also es wurde ein rotes Bändchen an die Tür gemacht. Und bis jetzt war es so, wenn der Bock weggetrieben wurde und nicht mehr zurückkam, dann hat Gott ein Wunder gemacht. Und an der Tür dieses Bändchen, das wurde weiß. Das rote Bändchen aus Karmesin wurde weiß. Ab diesem Zeitpunkt blieb das Bändchen rot. Das Los kam in der linken Hand, das Bändchen blieb rot. Und noch etwas, was sie berichten, dass die Türe des Tempels sich von selbst öffneten. Die Türen des Tempels öffneten sich von selbst. Es brauchte auch laut Talmud 20 Priester, um diese Türen zu öffnen, weil die so groß waren und so schwer. Und ab diesem Zeitpunkt öffneten sie sich selbst. Also, das sind einfach Bilder aus der Geschichte, warum Gott hatte ein Lamm geopfert, das ihm wohlgefällig war. Also, das ist das Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Ihr Lieben, es ist euch sicherlich aufgefallen, er sagt hier nicht die Sünden der Welt als Mehrzahl, sondern er spricht von, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Falls es bei euch in Mehrzahl steht, ist verkehrt. Es ist die Sünde. Auf was bezieht er sich? Nicht, dass die Sünden weggeschafft werden, dass diejenigen, die jetzt das Lamm annehmen, nicht mehr sündigen. Das möchte ich euch verdeutlichen mit 1. Petrus Kapitel 3. Entschuldigung, 1. Petrus Kapitel 3. Dass es hier nicht darum geht, dass diejenigen, die das Lamm annehmen, dass ihre Sünden weggenommen werden, dass sie nicht mehr sündigen. Darum geht es nicht. Guckt mal, 1. Petrus Kapitel 3 von Vers 18. Es fängt so an. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Wenn ihr jetzt zu Kapitel 4 guckt, Vers 1, heißt es, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Dieser kleine Abschnitt spricht komplett von dem Leiden des Christus. Und wo Christus über sein Leiden spricht, dann spricht Christus, wo er noch gelebt hat, über eine Taufe. Ja, und hat sein Leiden als eine Taufe bezeichnet. Das müsst ihr im Hinterkopf haben. Und jetzt lese ich Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und hier ist Sünden, falls euch aufgefallen ist. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. In welchem, also im Geist, in welchem, jetzt wird über den Geist gesprochen, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündete. Das wollen wir jetzt nicht auslegen. Die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, das ist die Zeit Noahs, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Also der Geist Gottes hat durch Noah gepredigt. Während die Arche zubereitet wurde, während dieser Spanne von 120 Jahren, in der, und jetzt wird von der Arche gesprochen, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Welches, also die Arche und dieses ganze Bild, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Nicht die Wassertaufe, sondern der ganze Text spricht hier von Jesu Leiden. Und so wie Jesus, wenn ihr euch vorstellt, hier ist die Arche, ja, guckt mal nach vorne, hier ist die Arche und die Arche geht durch das Gericht Gottes hindurch. Das Gericht Gottes kommt auf diese Welt und geht durch das Gericht Gottes hindurch. Und jetzt wird es als Bild genommen, Jesus ist die Arche und Jesus wird getauft in das Gericht Gottes hinein, geht durch das Gericht Gottes hindurch und wir werden in Christus Jesus hineinplatziert und gehen durch das Gericht Gottes hindurch und sind geschützt in der Arche, in Christus. Und jetzt guckt, was er sagt. Weiter. Ja, ich lese nochmal Vers 21. Welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Ihr Lieben, wenn ihr in Christus hineingetauft werdet und durch das Gericht Gottes hindurch geht sozusagen, wird nicht die Unreinheit des Fleisches weggetan. Bedeutet nicht, dass du aufhörst zu sündigen. Ein Christ hört nicht auf zu sündigen. Deswegen das Lamm, das Johannes vorstellt und sagt, das ist das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt, ist am besten so zu verstehen. Ihr seht einen Baum und hier oben drauf ist das, was wir sehen. Hier sind die Früchte, hier ist die äußere Erscheinung. Das könnte man sagen, hier sind die Sünden, hier sind viele Sünden. Der Kern aber, die Wurzel, ist die Sünde, woraus das alles entsprießt. Und Johannes sagt, nicht, dass das verkehrt wäre, dass Jesus die Sünden wegträgt, auch wirklich einzelner Leute, nicht in dem Sinn, dass sie es nicht mehr haben, aber dass er sie alle zudeckt, sondern er geht an den Kern. Johannes geht an den Kern und sagt, Leute, Jesus hat nicht einfach nur Sünden weggetan, sondern er hat den Kern weggetan. Und wo liegt der Kern der Sünde? Der Kern liegt darin, dass ihr versteht, und ich lese es euch aus 1. Korinther 15, Vers 65. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Ihr Lieben, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das ist der Kern der Sünde. Menschen, wir sind ungehorsam gegen das Gesetz Gottes. Und was Jesus macht, erklärt das, indem du legal für das Gesetz stirbst. Und somit wird im Kern wird der Sünde die Kraft genommen. Ich lese es nochmal. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Jesus entzieht der Sünde im Kern die Kraft, dass er gesetzmäßig das Gesetz hält, für das Gesetz stirbt und die Sünde im Kern vernichtet. Die Sünde hat keine Kraft mehr. Und Johannes weist hin, seht das Lamm Gottes, das den Kern vernichtet. Jesus macht nicht einfach nur auf der Oberfläche, sondern er geht hin und klärt den Kern, das, was dich anklagt, was dich schuldig macht vor Gott, das klärt er. Und zwar die Sache mit dem Gesetz, dass du mit Christus für das Gesetz stirbst und auferstehen darfst mit Christus und die Kraft der Sünde nicht mehr wirksam ist. Deswegen gibt es für Kinder Gottes natürlich auch Sieg, weil die Kraft der Sünde erledigt ist. Also, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das die Sünden der Welt wegträgt, ist ebenso nicht ein Zeugnis von Johannes. Das ist, was die Universalisten gerne nehmen, die Allversöhner. Hier, bitteschön, es steht doch, der die Sünden der Welt wegnimmt. Durch die ganze Opferung, durch das Betrachten des Lammes, hast du schon feststellen müssen, dass jedes Opfer persönlich war. Niemand konnte für irgendjemand Sühnung erwirken. Selbst am Versöhnungstag war das Opfer nicht allgemein, sondern nur für das Volk Gottes. Das Opfer am Versöhnungstag war nicht für die ganze Welt, sondern war für das Volk Gottes. Also durch die ganzen Bilder des Opferns sehen wir es schon. Was meint denn Johannes hier, der die Sünde der Welt wegträgt? Das bezieht sich auf die Reichweite. Auf die Reichweite bis hin für die ganze Welt. Aus Johannes 11, Vers 49 haben wir ein gutes Bild dafür. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, das ist der hohe Priester, Vers 50, und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hohe Priester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Für welches Volk? Für das jüdische Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Hier macht er deutlich, nicht nur für die Kinder Gottes im jüdischen Volk, sondern auch für die Kinder Gottes, die überall verstreut sind. Waren die zu dieser Zeit schon Kinder Gottes, die überall zerstreut waren? Haben die sich zu Christus bekannt? Wussten sie etwas über Christus? Nein. Und trotzdem wird hier durch das prophetische Wort gesagt, das waren Kinder Gottes überall zerstreut. Und das ist, was Johannes deutlich macht. Es geht hier um die Reichweite. Es geht hier um jede Nation, jedes Volk, jede Klasse, ob du arm bist oder reich, ob du dein Leben in einer frommen Familie gelebt hast und ein Kind gläubiger Eltern bist, oder ob du dein Leben verfuscht hast und irgendwo im Graben gelandet bist, ein Drogenabhängiger oder ein sonst letzter Mensch unserer Gesellschaft bist. Das ist, was Johannes aussagt und sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde wegnimmt für die ganze Welt, egal wie tief du gefallen bist. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünden hinwegträgt. Wie wunderbar ist das, dass dieses Lamm Gottes nicht für besondere Menschen gekommen ist, nicht für Menschen gläubiger Eltern gekommen ist, sondern für die ganze Welt, für jede Klasse der Menschheit. Und egal wie sich ein Mensch fühlt oder von sich denkt, dass er es nicht würdig ist, so ist diese Botschaft des Johannes: Seht, das Lamm ist da. Seht ihr, das ist das Lamm, was Gott besorgt hat. Seht ihr dieses Lamm, Gott hat es dargebracht. Und das ist das Lamm, das wirklich Sünden hinwegschafft, trägt und wegschafft. Und die Sünde im Kern wegträgt, nicht an der Oberfläche, der dich im Kern befreit und dich versöhnt. Und das ist das Lamm, das die Sünden der Welt trägt, egal in welcher Klasse du bist, ob arm oder reich, ob ein niederträchtiger Mensch oder ein gläubiger Heuchler. Für dich ist das Lamm da, das es wegträgt. Das nächste ist, seht, ja, eigentlich sind wir gar nicht weitergekommen, wie letztes Mal. Lasst uns noch zusammen beten.